Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Ein bisschen unkonventioneller Kinderwunsch-Podcast. Unkonventionell vor allem, weil aus dem Auto heraus mit meiner kleinen Wurst hier nebendran. Also man hört immer so ein bisschen ein Motorengeräusch im Hintergrund. Genau, und hier fahren die Züge und zwischendurch gibt es einen kleinen Einschub von meiner kleinen Co-Moderatorin. Da könnt ihr immer gut auf euch aufpassen, je nachdem, wo ihr gerade im Kinderwunsch seid und was euch triggert. Ne? Ich weiß, dass mich in erster Linie Babybäuche und Verkündungen von Schwangerschaften getriggert haben. Wenn jemand anders Kinder hatte, das hat mich nicht getriggert. Oder wenn ich Kinder gesehen habe oder gehört habe oder so, dann das war für mich total okay. Aber das kann bei euch ganz anders sein. Deswegen achtet da auf jeden Fall immer gut auf euch. Wenn ihr merkt, oh nee, das kann ich nicht, dann einfach Stopp drücken. Könnt mir trotzdem 5 Sterne geben, freue ich mich. Als Bewertung und Rezensionen und Kommentare und so. Macht das bitte gerne, das würde mir so wahnsinnig helfen. So, jetzt aber Einstieg. Ich habe es gerade schon gesagt, was für mich besonders harte Momente waren, was mich getriggert hat. Darüber will ich heute sprechen. Also ich weiß, dass viele ganz oft ganz viel Mitgefühl ausgesprochen haben bei, während, nach unseren Fehlgeburten. Wir hatten 5 Fehlgeburten. Und da war natürlich das Umfeld total betroffen und fand das unfair und ungerecht und so. Ne? Und das war natürlich auch irgendwie schön zu merken. Und das sind natürlich auch harte Momente und das will ich überhaupt nicht. Wie sollte man sowas kleinreden? Ne? Das ist natürlich ist das traurig, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Sage ich jetzt einfach mal so. Aber, oder nee, kein Aber. Denn das würde es wieder so ein bisschen doch irgendwie bagatellisieren. Ich meine, und für mich war es so, dadurch, dass der Kinderwunsch doch relativ lange gedauert hat bei uns. Wir haben 6 Jahre waren wir im aktiven Kinderwunsch. Ich hatte vorher schon einen Kinderwunsch, konnte aber eben noch nicht loslegen, weil ich noch eine Schilddrüsenkrebserkrankung hatte. Und am Anfang war ich mir auch gar nicht so sicher, aber das ist vielleicht nochmal eine andere Story, dass man sich erstmal dazu entschließen muss. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich sehr großen Respekt auch immer vor der Verantwortung hatte, die mit der Elternschaft so einhergeht. Auf jeden Fall waren für mich häufig die deutlich härteren Momente, das ist aber sehr individuell, das Unsichere, ne? Dieses Ungewisse. Also jeder einzelne Zyklus, in dem es wieder mal nicht geklappt hat, beziehungsweise vor allem, da habe ich auch in der anderen Folge Achterbahnzyklus drüber gesprochen, Zyklusachterbahn, diese zweite Zyklushälfte, das auszuhalten, dieses Warten, dieses Hoffen, dieses Bangen, sich teilweise so, also ich kam mir manchmal so blöd vor, wenn ich wieder so doll gehofft hatte und mir so sicher war, dass es geklappt hat und dann hat es doch wieder nicht geklappt. Das alles auszuhalten, das findet ja alles so ganz viel im Inneren statt, also bei einigen von denen, die das jetzt vielleicht hören, auch, die teilen das sehr. Die teilen das vielleicht nicht zwingend in ihrem Umfeld, aber auf Social Media, ne? Und finden da halt Orte. Zu meiner Kinderwunschzeit war das eher immer noch so in Foren. Jetzt findet ganz viel auf Instagram statt, stelle ich fest und finde das bewundernswert, wie offen da die Frauen damit umgehen. Genau, das ist eine Maus, mein Chat. Da seid ihr ja nicht alleine damit, das merkt ihr auch und das weiß man eigentlich auch. Ich hatte nur bei mir immer das Gefühl im Umfeld, da hat jetzt niemand so dolle Schwierigkeiten. Das ist ein bisschen unfair. Ich habe auch Freundinnen, die haben auch Fehlgeburten erlebt, ne? Oder die hatten auch lange, lange Reisen, bis sie ihr Kind bekommen haben. Das war aber im Verhältnis, waren das relativ wenig. Also ich weiß, ich habe irgendwie, glaube bis zur 23. Schwangerschaftsverkündung habe ich noch mitgezählt und dann habe ich aufgehört zu zählen. Teilweise hatten ja dann auch die Leute schon wieder die zweite Schwangerschaft erlebt und haben schon zweites Kind bekommen, während wir immer noch zugange waren. Ne? Und das ist halt, das war für mich das Harte, ne? Diese Phasen, die irgendwie so unauffällig sind, sage ich jetzt mal, die jetzt von außen keiner so mitkriegt, weil nichts passiert, in Anführungsstrichen. Nee, es passiert ja wirklich nichts im Grunde genommen. Ne? Also klar, der Körper ackert und macht und tut, aber wenn eben wieder keine Schwangerschaft eintritt, das kriegt ja keiner mit, das passiert so unbemerkt. Und innerlich bricht aber ständig irgendwie eine Welt zusammen, beziehungsweise ist da immer wieder so ein Schmerz und immer wieder so ein Stich. Und das fand ich total brutal, ne? Diese, die Fehlgeburten waren hart. Ich wusste dann aber wenigstens, woran ich bin. Und wusste, okay, dann kann ich hiermit abschließen. Dann kann ich hier irgendwie versuchen, das zu betrauern. Und kann wieder vielleicht auf ein neues hoffen. So, ne? Ja, aber dieses, ja, das ist ja teilweise auch zwischen den Schwangerschaften dann ein Jahr vergangen oder wie auch immer. Und das zieht sich, ne? Und da die Hoffnung zu behalten und nicht zu verlieren und da. Das war, das fand ich besonders hart. Das war für mich immer das besonders Harte. So, kurze Mini-Unterbrechung, da bin ich wieder. Ja, ne, das war, fand ich, am schwersten auszuhalten. Und das passiert halt meistens unbemerkt. Und da kommen dann eben manchmal so Sprüche rein oder ne, dass dann irgendwie auch Leute einen oder mich auch gefragt haben, mit denen ich wenig Kontakt hatte. Na, wie sieht es denn aus bei euch bei der Familienplanung? Und es ist jedes Mal so, oh, bist du ernsthaft, dass ich dir das jetzt erzähle? Also du weißt ja, nee, kann ich nicht. Will ich auch gerade gar nicht so. Weil da tauchen wir sonst echt tief in mein Seelenleben ein und da sieht es irgendwie gerade manchmal ganz schön düster aus und trostlos und so, ne? Bei allem Optimismus. Und ich weiß, dass ich dafür auch immer wieder gelobt werde, wie optimistisch ich bin und geblieben bin und dass ich mir meinen Humor bewahrt habe und so weiter. Das stimmt. Manchmal war es vielleicht Maskerade. Manchmal, ich habe das gestern erst noch bei einer bei Instagram gesehen, die hatte so ein Video geteilt, wo sie so ganz ausgelassen tanzt und sagt, oh Mann, ich vermisse so diese unbeschwerte Person, die ich mal war. Und das kann ich wirklich zu 120.000% unterstreichen. Ich habe diese Leichtigkeit, die ich mal hatte und die mich mal meiner Meinung nach auch ausgemacht hat, die hatte ich zwischendurch echt mal verloren. Ich habe mir die immer wieder zurückerobert. Ich glaube, Herbert Grönemeyer hat das mal gesagt in einem, ich meine, im Podcast mit Kurt Krömer, Feelings. Da hat er das mal gesagt, dass es im Leben immer wieder so sein wird, dass man sich die Leichtigkeit immer wieder zurückholen muss. Und so ein bisschen darum kämpfen muss. Und das, denke ich, manchmal widerspricht sich doch, eine Leichtigkeit zu erkämpfen. Und manchmal kommt sie vielleicht auch einfach wieder so zwischendurch mal zurück und blitzt immer wieder so durch. Aber es gibt halt gerade im Kinderwunsch ja auch echt diese Momente, wo ich der sehr nachgetrauert habe, dieser verloren gegangenen Leichtigkeit. Und ich sag mal so, ich weiß jetzt nicht, was Herbert Grönemeyer so an Kinderwunsch durch hat. Das kann ich gar nicht mehr anmaßen. Im Moment reden ja einige Promis auch darüber, ne? Sarah Wagenknecht. Zum Beispiel, ich fand das von Jennifer Aniston einfach so großartig, dass sie so mutig auch, dass sie als eine der Prominenten der Welt, die ja so viel immer gefragt und spekuliert, weil sie ist so viel spekuliert worden, ich weiß gar nicht, wie man das aushalten kann. Und dann klappt es nicht, ne? Und sie musste immer sagen, ja, weiß nicht, ist sie jetzt ein Role Model, weil sie gar keine Kinder will? Nee, sie hat sich das sehnlichst gewünscht und sie hat sie ja gesagt, alles dafür getan und es hat einfach nicht geklappt. Uff. Und dann auch noch in der Öffentlichkeit zu stehen und ständig zu hören, na, sehen wir da ein kleines Bäuchlein, ist da ein süßes kleines Geheimnis unter dem T-Shirt? Boah, Schnauze halten, echt ey. Ne, das kann man sich, boah, das macht mich wahnsinnig, wenn ich nur darüber nachdenke. So, aber was ich zu Herbert Grönemeyer sagen wollte, der hat nun wirklich viel durch. Ne? Der hat seine Frau verloren, seinen Bruder verloren. Also der hat auch einiges an Schicksalsschlägen erlebt. Und der hat auch immer noch seinen oder immer wieder sich seinen Humor zurückerobert. Und das fand ich gut. Das weiß ich, weil es mir irgendwie auch so gezeigt hat, ja, man kann sich das zurückholen, diese Leichtigkeit. Und es kann sein, dass sie irgendwann vielleicht von ganz von alleine wieder zurückkommt. Und ich sage das jetzt einfach, ich befürchte ein bisschen, dass es ein Trigger sein könnte. Wenn ihr Angst habt von einem Trigger, dann spult einfach jetzt irgendwie 30 Sekunden vor. Weil bei mir war es tatsächlich so, als die kleine Maus geboren war, habe ich gemerkt, gerade in den ersten, also die ersten Tage waren brutal im Krankenhaus, oh, aber dann zu Hause im Wochenbett, oh, ich habe teilweise so losgelöst, mich kaputt gelacht und hatte plötzlich wieder diese Leichtigkeit. Also da ist einfach eine ganz große Schwere von mir abgefallen und eine ganz große tiefe Traurigkeit ist da von mir abgefallen. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr das auch erlebt. Auf welche Art und Weise auch immer und was auch immer dabei euer Weg sein wird. Ne? Genau. So, Trigger Ende. Jetzt wollte ich nämlich eigentlich darüber erzählen, wie, was für mich so harte Momente waren. Also vor allem Schwangerschaftsverkündungen. Nicht am Anfang. Am Anfang tatsächlich nicht. Da weiß ich noch, dass mich immer ganz liebe Menschen um mich herum auch gefragt haben, boah, tut dir das jetzt nicht total weh, dass die jetzt schwanger geworden ist? Und da dachte ich, nee, überhaupt nicht. Also, weil da war ich auch noch so, das klappt bei uns ja auch. Also ich wusste halt auch von, weil ich ja NFP gemacht habe, wusste ich auch, das kann halt auch einfach eine Weile dauern, bis es klappt. Gerade weil ich ja auch in Anführungsstrichen ein bisschen älter schon war, als wir losgelegt haben, war ich ja dann 36. Und da haben mir natürlich die ÄrztInnen auch schon immer alle gesagt, oh, das ist aber jetzt auch schon alt. Wo ich immer dachte, hä, wollt ihr mich verarschen? Das ist doch nicht alt. Also, ja, vor allem, weil mir immer, da habe ich auch letztens mit einer auf Instagram geschrieben, die das auch gesagt hat, alle schätzen sie immer so locker 5 bis 8 oder 10 Jahre jünger. Und wenn sie dann sagt, nee, nee, ich bin so und so alt, dann, oh ja, aber dann ist ja auch klar, dass es auch schwierig werden könnte. Ja, also weiß ich nicht, ob man das darauf schließen kann, wenn man von außen jung aussieht, dass man im Innern vielleicht auch zelltechnisch noch jung geblieben ist. Ist wahrscheinlich ein Trugschluss, ich weiß es nicht. Aber ja, egal, ich verzettel mich hier schon wieder gerade total und galoppiere in eine ganz andere Richtung. Auf jeden Fall habe ich mich am Anfang immer noch wirklich total mitgefreut, weil ich einfach auch so sicher war, dass es klappt. Und ich wusste ja, das kann eine Weile dauern. Also ne, ich habe so ein halbes Jahr bis Jahr oder so habe ich ja locker mit eingeplant. Ja, und da konnte ich mich mitfreuen. Und ich glaube, so nach der zweiten oder dritten Fehlgeburt ging das los, dass ich mich dann echt schwer getan habe. Natürlich gab es da immer einen Teil in mir, der sich mitgefreut hat. Aber gleichzeitig war da auch immer so ein Stich ins Herz, dass ich so dachte, Mann, ich will aber jetzt auch echt mal. Wir sind doch jetzt auch wirklich mal dran. Das hat sich dann so ungerecht angefühlt, ne? Und dann halt zu verstehen, und ich habe es nie verstanden, weil ich einfach so sehr an ausgleichende Gerechtigkeit glaube, dass die Natur das nicht als Bestrafung macht, dass die Natur das vielleicht aus gutem Grund entscheidet, dass es jetzt nicht geklappt hat. Ich habe das nie richtig verstanden, dass das Natur ist. Ja, genau. Ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Fass, die Nummer mit der Natur. Aber das ja, hat sich einfach irgendwann total ungerecht angefühlt, auch wenn es das vielleicht nicht gewesen ist. Und irgendwann fiel mir das halt immer schwerer, mich nur mitzufreuen. Also ich immer mehr auch Neid dazu gemischt hatte. Ich kannte Neid vorher nicht, ehrlich gesagt. Das war mir neu, dieses Gefühl. Und das fand ich ganz schrecklich, weil ich immer dachte, boah, bin ich jetzt schon so eine verbitterte, missgünstige irgendwie? Und nee, das ist es nicht. Ne? Also wenn ihr euch das vielleicht auch fragt, das ist einfach Ausdruck auch der Trauer. Und das, ich glaube, dass Neid ohne Missgunst einhergehen kann. Und ganz unter uns hier und offen gesagt, manchmal war ich sogar missgünstig mit Fremden. Wenn ich irgendwo eine Schwangere gesehen habe und die hat geraucht, holla die Waldfee, ne? Eine andere Freundin von mir hat mal gesagt, da kam sie gerade vom Frauenarzt, glaube ich, und hatte eine Fehlgeburt. Dann hat dann an der Ampel gestanden und da stand eine Schwangere, die geraucht hat. Sie sagt, da wäre ich am liebsten ausgestiegen und der eine geknallt. So, ne, natürlich Gewalt keine Lösung. Es ist nur, es fühlt sich dann noch mal unfairer an, ne? Wenn man so denkt, boah, ich tue hier alles und mach und tue. Und ja, so unterschiedlich ist das Leben und das auszuhalten, weil das, ich will das, jeder hat sein eigenes Schicksal und jeder hat seine, macht das, wie er das macht und kann und tut. Ne, da gibt es sicherlich sehr verantwortungslose Dinge, da gibt es sehr verantwortungsvolle Dinge. Ist jetzt hier nicht der Raum dafür, das irgendwie in irgendeiner Form zu bewerten oder so, steht mir auch gar nicht zu. Hat mich aber wahnsinnig gemacht, ja. Und dann war das wirklich manchmal einfach schwierig, diese Verkündungen auszuhalten, ne? Wenn wieder eine Freundin, und ich erzähle euch jetzt einfach von den ungünstigsten Verkündungen. Es gibt auch ganz viele Freundinnen, die haben das richtig toll gemacht. Die haben mir das ganz vorsichtig, also die haben mir eine Nachricht geschrieben dann zum Beispiel, oder haben mich einfach schon vorher auch mitgenommen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel bei einer Freundin auch wusste, die versuchen es auch oder so, dann konnte ich mich besser mitfreuen. Das ist vielleicht auch nicht ganz fair, aber ich konnte mich zum Beispiel immer auch ein bisschen besser mitfreuen, wenn ich wusste, die haben die wissen das so richtig zu schätzen. Wenn ich das Gefühl hatte, okay, ich freue mich hier gerade mehr als die schwangere Person selbst, obwohl sie sich das wünscht, dann hat sich das für mich irgendwann komisch angefühlt. So, und dann fiel es mir immer schwerer, mich damit zu freuen. Und das, was ich jetzt erzähle, meine ich, ich habe das geklärt mit all meinen Freunden und Freundinnen. Ich erzähle euch das trotzdem, weil es sich eben so doof angefühlt hat. Also zum Beispiel eine Situation war so, da war ich im Aufwachraum gerade nach einer Ausschabung und habe mein Handy in die Hand genommen, noch total beduselt irgendwie, weil ich meinem Mann sagen wollte, so geschafft, ich bin wieder wach, du kannst herkommen oder ne, in 2 Stunden oder was auch immer. Und dann habe ich das eigentlich überhaupt nicht richtig geschnallt, weil ich noch so benebelt war. Da war nämlich so eine WhatsApp-Gruppe, in der plötzlich alle gratuliert haben. Ich dachte, oh, da hat irgendwer Geburtstag. So. Und dann, einen Tag später, habe ich das dann erst geschnallt. Nee, da hatte sie einen positiven Schwangerschaftstest als Bild in die Gruppe geschickt, die eine. Und das war, ja, wo ich so dachte, okay, nun gut. Also das habe ich noch erstaunlich gut verpackt. Ist aber auch irgendwie ein ungünstiger Zeitpunkt. Kann natürlich keiner was dafür. Konnte die ja alles überhaupt gar nicht ahnen. Ne? Die wusste das nicht. In der Gruppe war ich jetzt nicht so offen damit, glaube ich. Also schon bin da offen mit umgegangen, aber halt nicht so detailliert. Das war schon mal nicht so günstig, sage ich jetzt mal. Dass ich zum Beispiel bei meiner dritten Ausschabung auf der Wöchnerinnenstation gelegen habe, war jetzt auch nicht die günstigste Situation. Aber mir war einmal wichtig, dass die das wissen. So, ne? Dass die wissen, warum bin ich hier. Und dann hat auch die eine Schwester ganz lieb gesagt, oh, das ist ja für sie jetzt dann wahrscheinlich auch nicht leicht, umringt von lauter frisch gebackenen Müttern zu sein. Und nein, das stimmt, das war es sicherlich nicht. Und gleichzeitig habe ich immer gedacht, so, das ist schon mal so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was ich noch erleben darf. Also ich habe es immer versucht, mir so zu drehen, dass ich irgendwann auch in der Situation bin. Das ist schon mal so ein Vorgeschmack auf das, was ich irgendwann erleben werde. Und sicherlich werde ich durch all das, was ich erlebe und erlebt habe, das dann noch mehr zu schätzen wissen. So habe ich mir es immer vorgestellt. Und so habe ich mir es wahrscheinlich schön geredet oder zurecht geredet oder wie auch immer man das nennen möchte. Ne? Genau, das andere war auch wieder bei einer, ich hoffe, das Wort triggert euch nicht, bei einer Ausschabung, da hatte ich ich kann das ja, wie gesagt, alles auch nochmal detaillierter erzählen. Aber da hatte ich die zweite Ausschabung, glaube ich, und da haben die was vergessen. Also da waren es nicht alles, also der HCG ist einfach nicht gesunken. Und dann haben wir auf irgendeinem Ultraschall festgestellt, okay, nee, da ist tatsächlich noch ein bisschen was drin. Ne? Das ist ja auch gut, dass die da vorsichtig sind. Aber dann brauchte ich halt nochmal eine Curettage, so heißt es, glaube ich, und klingt vielleicht nicht ganz so hart. Entschuldigung, räusper. Und da haben wir dann gleichzeitig die Gebärmutterspiegelung mitgemacht und eine Biopsie. Das Septum wurde entfernt und es wurde festgestellt, dass ich Killerzellen habe. Also das war dann auch auf jeden Fall rein diagnostisch richtig gut, dass das nochmal stattgefunden hat. Ne? Und das habe ich extra einen Tag vor meinem Geburtstag machen lassen. Also ich habe jetzt nicht extra lange gewartet, sondern das passte. Und ich habe kurz überlegt, wo will ich das? Und habe ich gesagt, doch, da habe ich es dann weg. Und dann kann ich in mein neues Lebensjahr starten mit ganz neuer Hoffnung und vielleicht neuen Ergebnissen. Ja, und dann dachte halt eine Freundin mir an meinem Geburtstag als kleines Überraschungsgeschenk oder so, ich weiß nicht, zu sagen, dass sie jetzt schwanger sind. Und zwar auch schon über die 3 Monate hinaus. Und ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber das war für mich immer das Härteste. Wenn mir Leute wenigstens gesagt haben, boah, ja, ganz am Anfang, boah, ich bibber auch noch total und drück mir mal die Daumen für den nächsten Ultraschall und so weiter. Das war für mich persönlich immer eine ganz andere Nummer. Ich weiß, mein Mann hat dann auch mal gesagt, du kannst nicht erwarten oder von jemandem verlangen, dass der oder die dich mitnimmt. Wenn die bis die ersten 3 Monate das niemandem sagen wollen, ist es deren gutes Recht. Natürlich, natürlich, absolut. Und gleichzeitig wäre es für mich leichter gewesen. So. Die Nadja von Sternenband hat das so schön gesagt in dem Podcast Wunsch und Wirklichkeit, wo sie zu Gast war. Wie hat sie es nochmal gesagt? Dass sie eigentlich an alle appelliert, dass schon innerhalb der ersten 3 Monate zu erzählen. Einfach, dass es mehr sichtbarer wird, dass Menschen das mehr mitkriegen, dass das passiert. Und das, ja, wünschte ich mir auch. Und gleichzeitig kann ich auch jeden verstehen, der das eben nicht möchte, weil dass man sich natürlich komplett verletzbar macht und verletzlich. Und man möchte vielleicht, das ist sehr intim und vielleicht möchten einige Leute das gar nicht, dass das so jeder weiß. Und das kann ich auch total verstehen, ne? Genau, aber gleichzeitig wäre es für mich leichter gewesen. Naja, und dann halt einen Tag nach der Ausschabung an meinem Geburtstag zu hören, ja, also es hat sofort beim ersten Mal geklappt, als wir uns das letzte Mal unterhalten hatten. Das war jetzt nicht so ein enger Kontakt, dass wir so ständig Kontakt haben, ne? Da gab es noch gar keinen Kinderwunsch. Das war ein halbes Jahr vorher oder so, hatten wir darüber mal gesprochen und da gab es noch gar keinen Kinderwunsch. Und dann, ja, ups, beim ersten Mal direkt, ja, witzig, ne? Witzig. Das war echt hart. Also Gesundheit, mein Spatz, Gesundheit. Das auszuhalten war für mich, boah, also das war echt hart, ja. Genau, oder halt, manchmal hat sich das dann so angefühlt, wenn Freundinnen mir das dann erzählt haben und dann hier mein Ultraschallbild und hier mein Mutterpass und hier habe ich das Herz schlagen gesehen und ich bin schon 15., 18. Schwangerschaftswoche. Boah, das war wirklich wie Ohrfeigen. Kennt ihr diese Werbung noch aus den 80ern, glaube ich, oder 90ern? Sparkasse oder so war das, glaube ich, irgendwie hier. Mein Haus, mein Boot, mein Hund, mein Auto, mein, ne, bam, bam, bam. Und so kam ich mir dann immer vor, dass ich bin schwanger. Puff, Klatsch. Okay. Sammeln innerlich. Vielleicht ist sie noch gar nicht so weit und nimmt mich ganz am Anfang mit. Okay, wie weit bist du denn? Ja, jetzt 15. oder 18. Woche. Puff, bam. Das hier ist mein Mutterpass. Puff, hier ist das Ultraschallbild. Da sieht man schon ein richtiges Kind drauf. Puff. Das war wirklich, als hätte mich jemand zusammengeschlagen. Und das klingt, ist so gemein, weil da passiert gerade für die Freundin das Wunderschönste der Welt wahrscheinlich. Und ich habe dann manchmal wirklich mich wie ausgeblendet. Und meine Situation, weil ich gedacht habe, das packe ich jetzt nicht. Ich schiebe das zurück. Ich stelle das jetzt komplett zurück. Fast wie dissoziieren, würde ich sagen. Ich ist ein bisschen krass jetzt, aber ein bisschen in die Richtung ging es, glaube ich, manchmal, ehrlich gesagt. Und ja, muss ich jetzt noch atmen, weil ich das noch so fühle wieder. Wie heftig das war. Und dann, ja, irgendwie mitfreuen, irgendwie Gesichtszüge im Griff behalten und dann gucken, dass ich aus der Situation rauskomme. Und dann, ich weiß noch, einmal habe ich dann mich ins Auto gesetzt, habe die nur noch, ja, endlich gleich in meinem Safe Space hier im Auto. Ihr seid ja auch wieder hier mit dabei. Es ist für mich immer schon, ja, ein wichtiger Ort gewesen, ehrlich gesagt, in meinem Leben im Auto zu sitzen. Das klingt komisch vielleicht, aber das ist einfach so. Und da habe ich, also ich habe gedacht, jetzt heule ich gleich, aber ich habe dann geschrien. Ich weiß, einmal habe ich mich so heiser geschrien, weil ich dachte, das darf nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein. Weil ich auch, das war, glaube ich, schon die zweite Schwangerschaft dann von der Freundin, von der einen oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich hab dann das Universum auch echt angebrüllt, weil eine Freundin mir auch mal erzählt hatte, dass Leanne Rimes, glaube ich, auch so einige Fehlgeburten hatte. Und die hat dann irgendwann zum Universum gesagt, so, ich habe jetzt die Schnauze voll, du machst das jetzt hier klar. Ich halte das nicht mehr aus. Ich bin jetzt am Ende meiner Kräfte, ich kann jetzt hier nicht mehr. Mach fertig, mach hinne. So. Und so habe ich das dann auch. Ich gedacht, mach ich das auch mal, probiere ich es auch mal, weil die ist dann mich danach schwanger geworden und ich probiere das jetzt einfach aus. Und dann habe ich das Universum nicht gebeten, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern eine sehr deutliche, klare Ansage gemacht. Komm in eine Pötte, wir sind dran. So, ich kann hier nicht mehr. Ich bin jetzt echt am Ende angekommen, meiner Kräfte. Ja, irgendwie hatte das Universum andere Pläne, ne? Da kamen ja dann nochmal 2 Fehlgeburten hinterher. Aber das war trotzdem irgendwie auch ein bisschen befreiend und erleichternd, sich das mal so alles, ich war richtig heiser hinterher, mir das alles von der Seele zu brüllen. ja, genau. Irgendwo wollte ich gerade noch hin. Ich wollte noch irgendeinen Mini-Teilaspekt dazu sagen, den ich jetzt gerade Universum und klare Ansagen machen und so weiter und so fort. Ach, verdammt, jetzt ist es weg. Wartet. Ach so, ja, genau. In dem Moment ist auch, ich habe ja mal gedacht, das hier wird ein Buch. Jetzt ist es ein Podcast geworden, vielleicht wird ja trotzdem irgendwann nochmal ein Buch. Aber da habe ich gedacht, okay, ich weiß schon, wie mein Buchtitel heißt. immer gute Fee. Bist du taub oder willst du nicht? So, und das habe ich da auch gedacht im Universum. Sag mal, wie viel denn noch? Was glaubst du denn, wie viel ich aushalte? Jetzt reicht's. So. Und dann habe ich auch aufgezählt mal, ne? Hier, ich habe meine Mutter schon so früh verloren. Ich habe Schilddrüsenkrebs gehabt. Ich hatte jetzt schon eine Fehlgeburt. Jetzt ist mal gut. Ich habe es kapiert, dass das Leben manchmal echt steinig sein kann. Ja, jetzt mal nicht immer auf den gleichen Haufen scheißen, bitte hier, ne? Ja, aber da werden sich sicherlich einige von euch wiederfinden, weil ich kriege das ja auch mit bei Instagram teilweise, was ihr für Leidenswege habt und hinter euch habt schon. Und oh, pff, Wahnsinn, ehrlich. Das ist einfach brutal. Und ich finde das ungerecht, auch wenn das vielleicht Natur ist oder das Leben oder keine Bestrafung. Es fühlt sich an wie Bestrafung, kann ich nicht anders sagen. Ja, ja, also das war hart, ne? Und was auch manchmal hart war, war dann eben bei Ärzten. Also, dass die gesagt haben, ja, hier, sie sind ja auch schon zu alt. Also, ich hatte einen Termin bei meinem Endokrinologen. Da war ich, ja, da bin ich ja einmal im Jahr, auch um Tumormarker zu messen und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, dass ich da wahrscheinlich irgendwie vorher war, als ich frisch schwanger war. Oder ich hatte das gesagt, dass ich frisch schwanger war, um die Werte, um die Tabletten anzupassen und so weiter, damit die Werte gut sind. Und dann hatte ich denen aber jetzt nicht mitgeteilt, dass ich nicht mehr schwanger bin. Naja, und dann war ich halt wieder da zu irgendeiner Vorsorge. Und dann sagte die bei der Begrüßung da am Empfang, nenne ich das jetzt mal, es hat bestimmt einen anderen Begriff, egal. Die hat mich ja nur gesehen. Ne? Und ich sag mal so, ja, ich habe durch das, den Kinderwunsch und das mich trösten mit der guten alten Toffifee und M&Ms und weiß ich nicht was alles, habe ich zugenommen, auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, so 10 Kilo locker habe ich in der Kinderwunschzeit dann zugenommen, auch mal gerade nach den Fehlgeburten und so, auch durch die Schwangerschaften, weil mir am Anfang der Schwangerschaften auch immer so schlecht war, dass ich viel essen musste. Also ich konnte gegen die Übelkeit anessen. Also habe ich natürlich gegessen. Und danach habe ich mich getröstet mit Essen, muss ich auch so sagen. Also das heißt, ich habe zugenommen. Kann ich aber auch vielleicht nochmal eine extra Folge zu machen, wenn das irgendjemand interessiert. Ich möchte immer dem Thema Gewicht gar nicht so wahnsinnig viel Raum geben, aber ist natürlich manchmal trotzdem noch eine zusätzliche Baustelle, ne? Ja, auf jeden Fall so dick habe ich jetzt auch nicht ausgesehen, ne? Und ich weiß, es gibt natürlich auch Schwangere, denen sieht man das nicht so an, aber die sagte dann zu mir, und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, ah ja, sie sind ja jetzt in der 33. Schwangerschaftswoche. So, und da musste ich auch direkt an Carrie Bradshaw denken, im ersten Sex and City Film, als sie in die Flitterwoche mit ihren Freundinnen fliegt, weil die Hochzeit mit Big nicht stattgefunden hat. Und der Kellner spricht sie dann aber kurz mal nicht mit Bradshaw an, mit ihrem Namen, sondern mit Preston, so wie sie geheißen hätte, wenn sie denn dann geheiratet hätte. Hat sie aber nicht. So, also sagt sie, es ist wie angeschossen werden. Und so war das. Das war in dem Moment für mich wie angeschossen zu werden. 33. Schwangerschaftswoche? Puh, was? Weil ich habe mir gar nicht so immer vorgestellt, wie weit wäre ich jetzt und so weiter. Das habe ich gar nicht gemacht. Und deswegen hat mich das total eiskalt erwischt. Und das Absurde war aber, dass da so zweierlei Gefühle mit einherging. Also einmal war ich wie in der Schockstarre. Ich konnte gar nichts richtig sagen. Ich habe nur irgendwie gesagt, n-n. So, mehr ging nicht raus. Also Schlagfertigkeit, ahoi, weg war sie. Und dann habe ich gleichzeitig gedacht, die traut mir zu, dass ich bis in die 33. Schwangerschaftswoche komme. Ganz einfach so. Die hätte das total normal gefunden, wenn ich jetzt einfach in der 33. Schwangerschaftswoche gewesen wäre. Und dann habe ich mich irgendwie in diesem Bild so ein bisschen verloren und habe gedacht, ja, geil. Das, irgendjemand traut mir das tatsächlich zu, dass ich das schaffe. Oder zweifelt das gar nicht an, dass ich das schaffen kann. Und das hat mir irgendwie gefallen. Und dann habe ich mir selber vorgestellt, boah, wie wäre das gewesen? Ich hätte jetzt eine riesige Kugel, das war so heiß die letzten Tage. Wie hätte ich das gepackt und so. Und irgendwie habe ich mich dann da so ein bisschen mir selber beim Kopf gestreichelt im Wartezimmer und habe mich so ein bisschen in dieser, ich das versucht, mir so ein bisschen das schön zu drehen mal wieder und mich da so ein bisschen verlaufen. Ja, und dann bin ich halt zum Endokrinologen rein und der ist, ich sag mal jetzt, bekannt dafür, sehr klare Worte zu finden. Das weiß ich manchmal sehr zu schätzen. Manchmal ist das aber auch wirklich anstrengend für mich oder verletzend. Und der sagte dann auch, ja, wollen Sie es denn überhaupt jetzt noch versuchen mit dem Schwangerwerden? Da habe ich gesagt, ja, natürlich. Also, hä? Wie gesagt, und dann habe ich auch gesagt, Stammel. Wenn nicht jetzt, wann denn dann? Ja, ich meine ja, wir sind ja auch schon 40 jetzt. gesagt, ja, 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 eigentlich sind sie jetzt schon zu alt. Alter, krieg dich mal ein. Ich habe wirklich gedacht, ich werde taub, was der mir da erzählt. Und dann habe ich halt gesagt, okay, also habe ich dann nochmal alles zusammengesammelt, was ich so an Kraft zusammensammeln konnte und Worten. Und habe dann gesagt, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber wenn eine Frau mit 40 in diesem wahnsinnig hohen Alter noch regelmäßige Zyklen hat und regelmäßige Eisprünge, würden Sie ihr dann sagen, dass sie zu alt dafür ist, ein Kind zu kriegen? So irgendwie. Und dann habe ich gesagt, würden Sie der Frau dann raten, nicht mehr zu verhüten, weil sie ja schon so alt ist? Ja, nee, das ja nicht. So, also, wenn ich einen regelmäßigen Zyklus habe und regelmäßige Eisprünge, dann kann ich auch schwanger werden. Schnauze halten jetzt so. Dann habe ich wirklich diesen Termin überstanden. Ich kriege jetzt noch zittrige Hände, wenn ich daran denke. Und dann bin ich nach Hause und ja, dann erstmal irgendwie bei meinem Mann habe ich mich da erstmal ausgekotzt und wirklich ausgeheult. Ich bin dann irgendwie nur noch in die Arme gesackt und musste echt erstmal ein Ströfchen heulen. Also das war brutal. Ja, das war echt brutal. Genau, und dann natürlich auch einfach ne, das von einigen Ärztinnen auch nach den Fehlgeburten zu hören. Sie sind einfach schon alt und so. Ja, genau.
Wow.
So, jetzt hat die kleine Maus mich aber auch wirklich reden lassen. Ne? Ich habe mich hier richtig in Rage geredet. Ist aber halt auch wirklich ein Thema, wo man sich gut in Rage reden kann, finde ich. Ne? Ja, also das waren, glaube ich, so die Highlights, sage ich jetzt mal, von den schwierigen Momenten und von den harten Momenten. Genau, also Schwangerschaftsverkündungen und diese Klatschen, ja, sie sind einfach auch zu alt und dann kann das nicht mehr klappen. Und das ist halt Quatsch, so, weil natürlich sind die Eizellen nicht frischer, je älter man wird. Die sind ja nun schon, ne, die haben wir ja alle, wir Frauen haben ja alle unsere Eizellen schon. Da sind wir noch gar nicht auf der Welt. So. Also das heißt, da erneuert sich ja nun mal nichts im Gegensatz zum Sperma. Von daher ist das natürlich schon klar, dass die, ne, dass die vielleicht nicht mehr alle so taufrisch sind und so weiter. Aber es kann ja eine dabei sein, die noch gut ist. Und ich meine, ich kenne Frauen, die sind schwanger geworden mit 45 und die haben echt gut gefeiert im Leben und geraucht und getrunken. Ne? Oder ich kenne sogar eine entfernte Bekannte, aber eine gute Bekannte meines Bonuspapas, die ist mit 48 schwanger geworden. Unverhofft. So hat sie gar nicht mehr mit gerechnet. Natürlich sind das Ausnahmen, aber die gibt es. Und warum sollte man selbst nicht auch dazu gehören? Es zumindest versuchen. So lange, bis man wirklich sich selber sagen kann, ja, okay, ich kann jetzt nicht mehr. Meine Ressourcen sind am Ende, finanziell, kräftetechnisch, was auch immer. Mir tut es jetzt gut oder für mich wäre es jetzt besser abzuschließen damit. Aber bis dahin dürft ihr es versuchen. Und da hat keiner das Recht, euch zu erzählen, ja, mein Schatz, ihr seid zu alt. So, weil der weiß es auch nie besser. Ne, das wäre eine Glaskugel gucken. Okay, ich glaube, ich beende das jetzt hier. Wenn mir noch was einfällt, haue ich noch was hinterher. Ansonsten tut mir gerne den großen, großen Gefallen. Ja, mein Schätzchen, wir sind jetzt sofort da. Ich bin hier, mein Schatz, wir sind jetzt da. Tut mir gerne den Gefallen. Also wirklich, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, abonniert den Podcast, gebt mir 5 Sterne, egal ob bei Spotify, bei Apple oder wo auch sonst, schreibt eine Rezension, kommentiert. Das würde mich A, total freuen und B, wird mir das unglaublich helfen. Ich sag schon mal Danke. Und jetzt klicken hier auf die Sterne, los!